Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad. Auf dem Sternenberg, zmitzt im schönen Zürich-Oberland. Euches familienfreundlicher Restaurant mit Spielplatz. sonnenbad.ch.
Und dann hat er wirklich gesagt, Mom, ich kann nicht, ich schäme mich so. Und hat dann gesagt, dass er seit 7 Jahren Kokain konsumiert. Und ich bin so einerseits ruhig gewesen, andererseits innerlich eine andere Frisur bekommen. Aber gleich äusserlich bin ich ruhig geblieben in diesem Moment.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Es ist der Horror für Eltern, wenn sie auf einmal merken oder erfahren, dass ihre Kinder mit Drogen hantieren und es nicht im Griff haben. Ich bin Martin Diener und bei mir ist Franziska und Peter Bub. Gehen wir richtig ganz steil rein. Franziska, wie war es für dich, als du vernommen hast, dass eines deiner Kinder Drogen nimmt?
Ja, das war in der Zeit, als ich alleinerziehend war. Der älteste war 15, der zweite war 13,5. Und dann habe ich wie gehört oder vernommen von innen, ja, dass sie kiffen zwischen oder einen Alkohol trinken. Und das war natürlich für mich ein bisschen ein Schock gewesen. Ja, 13. Ja, was weißt du, das ist ganz schwierig. Sie sind Teenager. Die hören dann nicht mehr so, was die Mami sagt. Oder wenn du irgendwie fragst, ja, weisst du, was das auch für Schäden geben kann. Sagen sie dir, ja, Mama, du hast keine Ahnung. Wir wissen schon, wo dass wir den Stoff kaufen, dass das uns nicht schadet. Einfach,
aber du hast gesagt, du hast es erfahren. Haben sie es dir gesagt?
Ja, das aber ist wie...
Das ist eigentlich ein schönes Zeichen, ne?
Ja, also weißt du, die sind es nicht gekommen, haben gesagt, du, gell, Mami, kiffen in dem Fall. Vielleicht schon nicht gerade so. Ich kann dir es nicht mehr genau sagen. Ich habe gewusst, der Älteste, dass der zwischen dem Ausgang kifft und trinkt. Und irgendwie war das ein Thema gewesen. Und dann hat es geheißen, ja, hast du nicht gewusst, dass der Joel auch... Kiffen, du weisst es wie einfach, oder? Und das ist, ja, du redest mit ihnen drüber, aber es ist mega schwierig, weil sie eben wie ihr eigenes Ding durchziehen wollen in Teenie-Alter.
Hm. Bei mir ist ja der Peter, ist jetzt dein neuer Mann.
Ja.
Du hast die ganze Drogenkarriere dann von den Stiefsöhnen auch mitbekommen. Wie war das für dich gewesen?
Ich habe mir jetzt vorher gerade so überlegt, ja, ich glaube, wo wir zusammengekommen sind, ist mir das gar nicht so richtig bewusst gewesen, sondern nachher dann wirklich im Zusammenleben mit allen Vieren habe ich eine Zeit lang zusammengelebt, ist dann, ja, schon plötzlich ein kleines Déjà-vu gewesen für mich.
Das heisst?
Weil von meinen Gielen haben auch zwei eine rechte, eine harte Karriere eigentlich gemacht, mitgekiffen, mit Händeln ein bisschen und noch auch mit anderen Substanzen, die sie genommen haben, über manches Jahr rein.
Wie schlimm ist denn das?
Also für mich, dort mal, ich war Pastor hier, oder? Also als Pastor tätig war, plus noch in einem christlichen Werk mitgearbeitet, das ist, ja, manchmal wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Also es hat auch eine Phase gegeben, wo ich mal mit zwei gleichzeitig beim Jugendrichter gsi bin, also nacheinander, vor allem Jugendrichter, oder? Und da hat eine gute Kollegin, die mit mir zusammen Teenagerarbeit gemacht hat, die Jura studiert hat, hat mir zu mir gesagt, auf der Fahrt nach Bern im Zug, und sagt sie, du, ich staune eigentlich, dass du in dieser Situation noch so gelassen und manchmal auch lustig kannst sein. Ich habe gesagt, ja, das ist manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen eine Flucht nach vorne. Mhm.
Jetzt im Nachhinein, wie schlimm ist es denn gewesen jetzt bei deinen Buben?
Das ist schon nicht, also einerseits, es ist nicht bloß gewesen, so mal ein Partykiffen quasi, das ist wirklich über ein paar Jahre gegangen. Da hatte ich schon ein paar strube Erlebnisse auch mit ihnen gehabt, also vor allem, wo dann der Jüngste noch drin reingerutscht ist, wo ich wirklich ein bisschen verrückt worden bin zwischendurch, weil einfach gemerkt habe, hey, nein, es kann es nicht sein. Also es macht schon viel gefühlsmäßig mit einem Gedanken wie, was habe ich nun mal alles falsch gemacht? Hätte ich sollen? Wo hätte ich sollen? Ja, das ist schon.
Selbstvorwürfe? Also ja. Wie war es bei dir gewesen, Franziska?
Mhm. Ich weiss gar nicht, ob ich mir dann Vorwürfe gemacht habe. Und ich finde es eben noch so schwierig, oder es hat ja auch mit einer Schuldfrage zu tun. Wir alle strugglen, sage ich, wir alle stoggeln in unserem Leben immer wieder. Und Einerseits habe ich gedacht, okay, man hört, dass ganz viele Jugendliche ja einfach kiffen, dass das so ein Hype ist und dass das dann wahrscheinlich schon wieder mal vorbeigeht, oder? Von dem her bin ich einerseits nicht mal so, habe ich gedacht, oder ist jetzt vielleicht, weil wir uns getrennt haben, oder ist jetzt vielleicht, weil er im falschen Kreis ist von seinen Kollegen. Ja, ich finde, die Frage ist, du kannst ja ein bisschen wie, fast ein bisschen kaputt machen, in Anführungs- und Schlusszeichen, weisst. Weil es ist ja der, wie es ist. Ich bin ein Mensch, der sehr gut kann mich in der Situation zurechtfinden, indem ich sage, okay, es nützt nichts, wenn ich mir Gedanken mache, wenn ich mir Vorwürfe mache, wenn ich das mache. Es ist jetzt, wie es ist. Wir schauen jetzt fürschi.
Recht ein pragmatischer Mensch.
Eigentlich interessanterweise ja, in derigen Belangen, sonst bin ich noch recht ein emotionaler Mensch, aber in solchen Situationen kann ich wie sagen, okay, was hilft es? Es hilft nicht, wenn ich mir jetzt alle Vorwürfe mache, sondern okay, wie geht es weiter? Wie kann ich unterstützen? Was kann ich machen? Ich kann es ja nicht ändern. Weißt du, was ich meine? So, das ist so ein bisschen meine Haltung in dem Sinne. Das hat mir, glaube ich, auch noch recht geholfen.
Du hast schon gesagt, deine erste Ehe ist auseinandergefallen. Da bist du noch keine 40 gewesen, mit 4 Knöpfen alleinerziehend. Wie hast du dort reagiert? Eher pragmatisch oder eher emotional?
Sehr, sehr emotional. Weil es natürlich auch gerade ein Schock war für uns alle, auch für unsere Kinder. Und so ein bisschen, wie es man nicht hätte gedacht, dass das uns passieren würde. Und da bin ich extrem wirklich lang am Grennen, am Trauern und habe Seelsorge in Anspruch genommen. Und auch für meine Kinder ist es schlimm gewesen, der eine oder andere hat es anders ausgelebt, gell? Aber, zeitweise, also ich habe in dieser Zeit auch enorm viele Zusagen von Gott bekommen. Ich habe noch nie so viel in der Bibel gelesen wie dann. Das war wirklich mein Anker gewesen, mein Halt. Und ich habe dann wie so eine Verheißung von Gott bekommen, an dem Tag, wo der Ehebruch ist rausgekommen, habe ich wie ein Bild gesehen von meinem inneren Auge, als ich bei Gott kümmerle. Dann habe ich wie meine 4 Kinder vor mir gesehen und dann habe ich Gott gesagt, ich bin nicht geschaffen für Alleinerziehende. Da hier muss man jetzt einfach bitte durchhelfen. Ich gebe dir jetzt gerade die ganze Verantwortung ab für meine 4 Kinder. Und ich habe gedacht, nein, das kann ich nicht. Ich kann das nicht Mami und Papi, oder? Und ich habe dort wie so ein Act gemacht oder so wie eine Proklamation. Also einfach von mir aus habe ich gesagt, und du hast es gesehen.
Und also Gott?
Ja, du, Gott, hast es gesehen. Und offenbar traust du mir das zu. Ich finde es gerade ein bisschen der Hammer. Aber ich gebe dir alles ab, die ganze Verantwortung für meine Kinder. Und das war wirklich eindrücklich, wie Gott dort immer wieder hat seinen Part übernommen. Klar, ich war traurig und ich habe in gewissen Sachen pragmatisch reagieren können, eben zum Beispiel der älteste Mal ist durch das Bett trunken und voll bekifft vom Ausgang heimgekommen. Und dann hat er den ganzen Eingang im Stegenhaus, wo wir gewohnt haben, in einem Block, eben seinen Mageninhalt dort verteilt. Und
verkützelt, ja.
Also richtig, wirklich. Und ich bin dort runtergekommen, das Stegenhaus ab, und er hat nicht mehr aufstehen können. Er ist so eine Sturzkanone voll und bekifft gewesen. Und ich habe einfach ganz pragmatisch eben dort reagiert und gesagt, Kevin, jetzt gehst du ins Bett, wir reden morgen drüber. Der Schul ist nebenan gestanden, schockiert und hat gesagt, Mom, ich nehme nie im Leben Drogen. Und er ist ja der, der...
Ist in dem Fall nicht nachhaltig gewesen? Dann.
Gar nicht, nein. Aber das hat ihm extrem Eindruck gemacht. Und ich war einfach dort und habe gewusst, jetzt gehst du es putzen und der Kevin geht jetzt ins Bett, morgen reden wir dann und Gott... Bitte, schau du weiter. Oder?
Und wie war das Gespräch nachher am nächsten Tag?
Ja, es ist interessant, der Kevin, ich bin ja nicht in dem Sinn ausgeflippt, weil es mir ja nichts bringt, zum Ausflippen in dem Moment. Klar, es gibt Menschen, die sind emotional und müssen die Energie oder ihre Zorn so rauslassen. Weißt du, wir haben offen über das Thema immer diskutieren können. Und ja, ich habe einfach gesagt, schau, was hätte passieren können. Sturzbetrunken, voll bekifft, fahrst du hey mit dem Töffli. Das hätte andere gefährden können. Du kannst wie nicht mehr wieder ihnen sagen, was das für Konsequenzen auch könnte haben, weisst.
Jetzt im Rückblick, was denkst du, wie fest hat der Kind an den Vater gefehlt? Eben, du warst alleinerziehend.
Ah, das ist eine schwierige Frage, gell? Das, ich denke, wenn du jedes Einzelne fragst, ich denke, Gott hat die Familie als Familie eingerichtet. Es braucht Vater und Mutter. Und ich kann mir vorstellen, dass der Vater gefällt hat, logischerweise, weil ich ja nicht beides kann sein. Ich habe einfach probiert, mein Bestes zu geben. Und interessant war, dass der Älteste, Kevin, zeitweise ein Vaterrolle hat übernommen für seine jüngeren Geschwister, aber eher in einer ungesungenen Art. Und dann auch mir, manchmal hat so ein bisschen den Tarif durchgegeben. Dann musste ich sagen, hey Kevin, komm auf deinen Platz oben runter. Du bist Sohn, ich bin deine Mutter. Und wenn irgendetwas ist, der Papi kann man jederzeit erreichen. Und er lebt jetzt einfach nicht mehr hier mit uns. Aber sie konnten ihn jederzeit auch erreichen, weisst du, wenn sie etwas hatten. Und von dem her ist es mir auch wichtig gewesen, dass sie einen Bezug zum Papi haben. Ich selber habe das leider nicht so erlebt. Ich bin ein Scheidungskind seit 6-jährig und meine Mami hat das Leben lang nicht vergeben können, meinem Papi. Und ich wollte das nicht. Ich habe immer gedacht, nein, meine Kinder haben das Anrecht, ihren Papi zu sehen, wenn sie wollen, zu telefonieren, wenn sie wollen. Und ich glaube, das haben wir wirklich gut können handeln.
Du hast vorhin gesagt, du hast relativ schnell gemerkt, dass du nicht zum Allein sie gemacht bist. Mhm. Und da kommt jetzt ein Peter ins Spiel. Dann habt ihr nach 5 Jahren geheiratet, neue Familie. Mhm. Wie war das für dich?
Der Peter war eigentlich schon in meinem Leben gewesen, in einer Firma, wo wir zusammen gearbeitet haben, wo wir es zwar nicht so oft haben gesehen, aber auch in der Kirche. Und ja, irgendwie bist du dann halt noch verheiratet gewesen. Und für mich war das nie ein Thema gewesen, der Peter. Und eine Freundin hat mir mal gesagt, du, wie wär's denn mit dem Peter? Und ich war so schockiert gewesen. Und habe gesagt, geht's noch? Er ist doch noch verheiratet. Also, nein. Von dem, was ich das gesagt habe, ich an dem Peter angefangen zu studieren. Irgendwann ist das dann, ja, haben wir dann zueinander gefunden.
Man muss da vielleicht dazu sagen, ich war schon getrennt gewesen, aber wir sind einfach noch nicht gescheit gewesen, oder?
Ja, genau.
Das ist okay. Ich habe schon mit meinem jüngsten Sohn zusammen in einer WG gelebt.
Ja.
Ja, also sonst tönt es gerade ein bisschen speziell, gell?
Ja, das habe ich jetzt wie nicht gemerkt. Aber interessant ist, dass eben gerade meine Kinder, auch gerade der Joel, mir haben gesagt, Mom, jetzt such dir doch endlich einen Mann. Und ich sage, Joel, das ist doch jetzt einfach gewiss nicht so einfach. Also ich meine, ich allein am Anfang wäre ja noch etwas, aber ich habe 4 Kinder. Oder? Und ja, ich meine, und das war dann auch die erste Frage, die ich Petra gestellt habe, bei unserem ersten Date. Gell, Schatz? Und ich gesagt, hey, bist du dir bewusst, auf was du dir einlässt? Ich meine, du hast 4 Giele und du hast die Zeit hinter dir gelassen, Drogengeschichten. Und hier sind wieder 4 Kinder, die noch ein bisschen jünger sind und 2 davon sind recht auch wieder recht ein bisschen in den Drogen, mit Drogen verwickelt. Und was hast du dann gesagt?
Ich habe nachher gesagt, ja, ich habe mir das schon überlegt. Also, aber wahrscheinlich kann ich nicht einfach nur die Rosinen rauspicken. entweder nehme ich das ganze Package oder muss sagen, nein, das geht nicht. Oder?
Ja,
und das war eigentlich für mich klar gewesen. Ja.
Nein, ich wollte jetzt gerade fragen, wie war dein Einstieg in eine neue Familie?
Eben, wir haben uns ja schon kennt von der Gemeinde her, oder? Und wir sind auch, wie soll ich sagen, du hast mich zu einem so einem alleinstehenden Brunch, könnte man fast sagen, oder? Etwa 2 Mal, glaube ich, einmal war es ein Rackl und einmal war es ein Brunch gewesen, eingeladen, hat mich eigentlich mit jemand anderem
verkuppeln. Ich dachte, das ist immer so leider an, Peter. Und ja, die andere Kollegin auch, die würden doch noch zusammenpassen.
Ja. So, und von dem her habe ich Franziska sehr gut gekannt vom Arbeiten von der Gemeinde, aber wir haben nie irgendetwas zusammen unternommen, das haben wir bis dahin eigentlich nicht. Mit Kind habe ich natürlich gekannt, die jüngeren zwei, also Kai und Janina, die habe ich gut gekannt, die habe ich sogar einmal gehütet auch. Und ich habe immer gesagt, wo meine erste Ehe auseinandergegangen ist, habe ich immer gesagt, wenn ich nochmal heiraten sollte, dann möchte ich gerne wirklich in eine Situation heiraten, wo ein bisschen Segen könnte daraus entstehen. Also nicht einfach nur, damit ich nicht allein bin. So, also ich bin nicht unbedingt der Typ, zum allein sein. Obwohl ich noch gerne allein bin eigentlich. Ja.
Lasst uns über Drogen reden. Ihr habt jetzt beide schon gesagt, dass eure Kinder mit Drogen hantiert haben, sage ich jetzt mal. Und der Joel, der zweitälteste, der hat dann, glaube ich, ein bisschen am meisten durchgegeben. Wie war das gewesen? Er war mal noch auf einem Schiff, glaube ich, einem Erziehungsschiff. Was ist das für eine Geschichte?
Das ist vom Jugendheim Stern. Das gibt es heute, glaube ich, nicht mehr, so viel, dass ich weiss. Ist das Salomon gewesen? Schiff. Es ist so ein heilpädagogisches Erziehungsschiff, wo Jugendliche, vor allem Buben, die eben kiffen, ich glaube eben nicht stärkere Drogen, kiffen und halluzinogene Drogen, sondern eben wie eine Auszeit können auf diesem Schiff. Und ich war dann auf dem Sozialdienst gewesen, nicht weil ich Sozialdienstempfängerin war, aber weil ich auch Unterstützung bekommen habe, zum Beispiel für finanzielle Unterstützung, für wenn sie in die Lager sind gegangen, in die Ferien oder wenn wir eine Anschaffung haben gebraucht, weil ich eben wirklich finanziell einfach sehr knapp dran war. Und dann hat mir der Chef vom Sozialdienst gesagt, wie wäre es denn, wenn der Joel auf das Jugendschiff würde gehen, sie würden das finanzieren. Und er hat auch Familientherapie finanziert, weisst. Und dann habe ich das dem Joel gezeigt und er hat gerade sofort zugesagt, wo er hat gemerkt, dass er ist 17 gewesen, dann in einer schwierigen Situation ist und auch nicht selber rauskommt dort.
Also was hat er denn alles gebosget, dass man das überhaupt in Betracht gezogen hat?
Ja, genau, das war manches Jahr gewesen. Er war dann 17 gewesen, das waren vielleicht 4 Jahre gewesen. Er hat eben gekifft, er hat sonst Ecstasy, Pilzli und frag mich nicht, wie das Zeug alles heisst, ich kenne mich zu wenig aus. Er hat gehandelt damit, er hat uns bestohlen, er hat regelmässig mein Postkärtchen gestohlen und ist Geld abheben. Und der Geschwister hat er Geld gestohlen oder er ist dann in die Schule, hat aufzugehen gemacht und ich habe das wie nicht gemerkt. Ich habe nur gedacht, warum ist jetzt schon wieder so wenig auf dem Konto? Irgendwie bin ich einfach ein bisschen blauäugig gewesen. Ich weiss nicht, ich bin nicht auf die Idee gekommen. Ich habe ja meinen Kindern das Postkärtchen gegeben oder geht jedes gewusst, du gehst schnell kümmern oder im Vertrauen. Ja, und dann war das dann so gewesen, dass der Herr vom Sozialdienst wirklich den Vorschlag hat gemacht hat. Der Schule hat sofort eingewilligt und das ist irgendwie am Freitag gsi und eine Woche später war er auf dem Flughafen. Wirklich für fast 9 Monate war er dann auf die Salomon. Das ist wie eine, wie sagt man das? Ist so eine,
ein Timeout. Ja, es ist
eine Art, ja, das er freiwillig hat gemacht. Das ist ja, die meisten musst du ja fast ein bisschen wieder zuzwingen, weißt, dass sie dorthin gehen, dass sie nicht in den Knast müssen. Und der Joel hat x-mal auch mit seinem Handel, wenn sie ihn hätten verwünscht, ins Gefängnis kommen. Aber wie gesagt, er war dann 17 gewesen. Und er hat ja erst, als er dann zurückgekommen ist vom Schiff nach 9 Monaten, eigentlich fein ein bisschen ja, für ein Schlusszeichen bekehrt von den Drogen, wo er das Gefühl hatte, er könnte seine Kollegen wie überzeugen, dass das jetzt einfach der richtige Weg sei.
Keine Drogen?
Ja,
das ist
keine Drogen.
Okay.
Ja, hat wirklich dort 3 Monate...
Oder hat es etwas genützt, das Schiff?
Das hat etwas genützt, in dem Sinn, dass er 3 Monate clean war und dann wieder ist abgestürzt. Und zwar deftig. Bis ins Koks. Und das habe ich dann erst eben 7 Jahre später vernommen. Aber Joel ist einfach wieder zu den gleichen Kollegen zurück. Und das sagt er auch, dass das falsch war, oder? Du solltest dich ja irgendwie lösen von all dem, aber das ist mega schwierig in diesem Alter.
Mhm. Ist dann einmal die Situation gekommen, dass du ihn hast müssen vor die Türen setzen? Er hat dann wieder in die Heim gewohnt und dann hast du gesagt, jetzt musst du raus. Wie ist die da gegangen als Mami und der Bub musst du zum Haus ausjagen?
Ja, genau, das hat sich über Monate, hat sich das zugespitzt, sage ich so. Angefangen hat es, dass er wieder ist zu uns heimgekommen nach der Salomon und wir haben ganz viele Profis einfach gesagt, du solltest ihn nicht mehr heimnehmen. Er sollte jetzt entweder selbstständig oder in eine Institution oder in eine WG, aber nicht mehr heim. Und das ist etwas gewesen, der Joel hat zu lauter Wasser gerannt und gesagt, Mom, das kannst du nicht machen, das ist mein Zuhause. Und von dem her habe ich wirklich, mein Herz hat es auch fast gebrochen, ihm nicht Türen aufzutun. Ich dachte, nein, jetzt ist er so lange auf dem Schiff gewesen, oder? Und dann habe ich gesagt, okay, Joel, es gibt einfach Regeln. Keine Drogen. Du zahlst regelmässig deine Lebenshaltungskosten. Und du gehst arbeiten. Und dann hat er das unterschrieben. Wir haben einen Vertrag gemacht. Und dann habe ich gesagt, und wenn du das brichst, dann 3 Monate Kündigungsfrist, wie ich bin wie deine Vermieterin, oder? Es ist am Anfang recht gut gegangen. Er ist dann in eine Lehre, er hat aber dann auch die Lehre abgebrochen. Und uns lang nichts gesagt, mir nicht und seinem Papi nicht. Und was ist rausgekommen, habe ich dann erst mit seinem Papi auch ein Gespräch mit dem Joel zusammen gehabt. Wir haben dann auch schon in solchen Situationen haben wir als Eltern mit den Kindern geredet. Dann ist es wie immer wie schlimmer geworden. Dann hat mir oben gesagt, er sei arbeiten. Dann ist er morgen zum Haus aus. Und dann habe ich dann manchmal das Telefon bekommen, wo der Joel sei. Und eben so ist es dann wie immer wieder rausgekommen. Er hat halt auch viel gelogen. Das heisst, ich habe gewusst, er lügt mich an, aber er hat es mir so glaubwürdig übergebracht, ich hätte ihm es können glauben in dem Sinn, aber ich habe gewusst, er lügt mich an. Und dann habe ich wirklich, der Moment war dann, gewesen, dass ich habe gesagt, jetzt ist genug heute Hunger. Und dann habe ich wirklich wie müssen den Hebel anziehen. Das war mega hart für mich. Ich habe gesagt, gut, Joel, ich habe jetzt ein paar Mal ein Auge zugedrückt, aber jetzt ist der Moment gekommen, ich muss dir kündigen. Und er hat mir das nicht geglaubt zuerst. Er hat gesagt, ja, sicher nicht. Und dann sind die drei Monate durch, habe ich mir immer wieder gesagt, du, gell, 31. März, gibst du mir den Schlüssel ab, du musst etwas suchen, helfe dir nicht. Und dann ist das Datum gekommen und ich weiss noch so gut, wir waren auf dem Balkon gewesen, und habe gesagt, jetzt ist der Moment, ich meine es ernst, jetzt musst du mir den Schlüssel geben, du musst ausziehen. Und er hat mir nur entgeistert angeschaut und gesagt, welche Mutter schießt von ihrem Sohn raus, das sind ja das allerletzte, sie da mich. Und ich habe gesagt, du glaubst nicht, wie das mir mein Herz bricht, die rauszuschießen, weil ich habe auch Respekt, dass der kommt, dass er auch könnte eben noch mehr abstürzen könnte, das ist ja genau auch gekommen. Aber ich habe gesagt, ich kann dir nicht einfach Konsequenzen aufzeigen und die dann nicht durchziehen, wenn du nicht hilfst. Du hast hier so viel bekommen, aber du haltest dich nicht an die Regeln und ich habe einfach noch drei andere Kinder. Und das war hart gewesen. Das war wirklich richtig hart gewesen. Aber eine gute Freundin von mir hat gesagt, du kannst deinen Kindern ein Gefängnis bauen, indem du es einfach wohl machst.
Du hast gesagt, es sind noch drei andere Kinder. Wenn die jetzt heute auf die Zeit zurückschauen, was sagen sie? Oder was haben sie da gesagt?
Also mein ältester Sohn, der Kevin, der hat oftmals mir gesagt, schiess den endlich raus. Und ich war richtig überrascht gewesen. Oder es hat mich auch wehgetan, dass sie Brüder so über ihn redet. Und hinterher denke ich, oder das ist auch das, was er sagt, das war eine Ohnmacht gewesen. Er hat ja auch gesehen, wie er am Abstürzen ist. Und hat einfach das fast nicht mehr ausgehalten.
Und dann, du hast vorher schon gesagt, wenn er musste gehen, ist er dann komplett abgestürzt. Wo was hat er dann dort alles auf dem Konsumationszettel gehabt?
Ja, gell, was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss, ist ein Sprichwort, das auch ein bisschen etwas hat in dieser Situation. Ich habe ja wirklich nicht gewusst, was er macht. Er war 18, volljährig. Ich habe ihm auch gesagt, du kannst auf den Sozialdienst, die werden dir helfen finanziell. Und dann ist er zuerst noch zu jemandem gewohnt, einfach ging das hin und her. Und ich besinne mich noch, als ich manchmal bin, helfen zu zügeln. Wo ich die Wohnung gesehen habe, dann, wo die Gielen bewohnt haben, es hat mir verschieden gegeben, wirklich messy. Dann habe ich einen Schaft aufgetan, bin helfen zu putzen. Und in diesem Schaft innen waren zwei Mikrosäcke voll Couvert drinnen. Mahnungen, Betreibungsandrohungen, Rechnungen. Und einfach alles in diesen Säcken innen, oder? Und das war eine Konsequenz gewesen. Er hat keine Rechnung mehr aufgetan, Riesenschulden gemacht. Und ja, das war dann auch noch ein rechter Berg gewesen, der da ihn erwartet hat. Dann. Aber später hätte er das dann können organisieren.
Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist der ideale Ort für ein Familienfest oder einen Familienausflug. Kein Verkehr, ein schöner Spielplatz und eine Speiskarte, wo auch die Kleinen etwas Lustiges zu essen finden. Gasthof Sonnenbad. Die Perle im Zürich Oberland. sonnenbad.ch.
Du hast ja gesagt, er ist nachher wieder mal heimgekommen. Und jetzt kommen wir, glaube ich, ganz zu einem wichtigen Punkt im Leben von Joel und im Leben auch von der ganzen Familie. Was ist da passiert?
Der Joel hat dann eigentlich die Lehre abgeschlossen gehabt, schon bereits. Er hatte einen Job gehabt und ist dort dann auch einfach mehr oder weniger erschienen. Und der Mann, der ihn angestellt hat, der Zetti, ist so etwas Soziales, so ein Fettu. Und er hat einen Dachdecker, oder wie sagst du, was hat er für ein Geschäft? Bedachungen. Und er als Fachmann Betriebsunterhalt hat dort eine Anstellung gefunden. Und der Zeti hat dann ganz stark von Gott den Eindruck bekommen, dass er den Joel anstellen muss, weil Gott einen Plan hat mit ihm und er fährt jetzt bei ihm wie an. Also er hat ihn dort angestellt und dann ist er schon kokainsüchtig gewesen, hat das nicht gewusst. Aber dann hat er oben wieder, wenn er den Lohn hat bekommen, seine Tage gehabt, wo er das Geld hat verklebt und Koks hat gekauft und konsumiert, dann ist er oben wieder die Halbzeit nicht gewerken. Und dann habe ich x Telefon bekommen vom Zeti. Und der Moment ist gekommen, wo er eben mir hat gesagt, Mom, ich sollte dir mal etwas sagen. Ich möchte dir mal etwas sagen. Und ich habe dann immer wieder gefragt, ja, komm doch einfach auf mich zu. Du weisst, ich bin da für dich jederzeit, du darfst jederzeit. Und manchmal ist er im Bett gelegen, hat Fernsehen geschaut, dann bin ich rein und habe gesagt, du willst, wie wir so sitzen, jetzt hat Yoga Zeit. Ah, nein, jetzt habe ich gerade keine Zeit. Einfach, er hat es immer rausgestüdelt. Und dann bin ich mal, ich war dann in der Ausbildung zur Arbeitsagoge. Und dann haben wir gerade so ein Modul gehabt, was über Umgang mit Drogenabhängigen, Umgang eben, wie du gehst mit Menschen um, die eben Substanzen konsumieren, harte Drogen oder auch nicht. Und dann hatte ich einen Tag Pause gehabt, und dann habe ich zu Mittag gekocht und habe gefragt, magst du mit mir essen? Wir sind alleine daheim. Und dann habe ich dann bettet vor dem Essen, habe gefragt, ist es okay, Joel, wenn ich bette? Und dann habe ich gebetet und gedankt, für dass wir Zeit haben miteinander. Und dann habe ich einfach so wie aus dem Nichts raus, heute weiss ich, dass es geführt ist, habe ich so wie gesagt, und Jesus, ich bitte dich jetzt einfach, bring alles ins Licht, wo ins Licht muss kommen. Und dann haben wir berichtet und geredet und dann frage ich so, du Joel, tust du eigentlich deinem Papi die Schulden zurückzahlen? Und dann hast du vom Auto und hat er gesagt, ja sicher, zahle ich die zurück, regelmässig. Dann gesagt, weisst du, das Mami jetzt geht ein bisschen, weil wir lassen dich gratis wohnen, wir waren ja dann schon verheiratet gewesen. Und du musst nur das Essen zahlen und jeden Monat müssen wir dir sagen, könntest du auch uns noch das Essensgeld zahlen. Und dann ist er wie, ich kann das fast nicht beschreiben, so wie schockiert gewesen, hat sein Dauer weggeschoben und er hat dann angefangen zu rennen. Also richtig einen Zusammenbruch gehabt und ich habe gedacht, was ist jetzt passiert? Also ja, er hat nicht mehr hören rennen. Er hat wirklich wie einen Nervenzusammenbruch gehabt. Und ich habe wirklich gelernt, am vorderen Tag, wie jemand eben gerannt und so einfach rennen. Und ja, nicht irgendwie oder in die Arme nehmen, sondern einfach Zeit geben. Und dann habe ich dort wirklich so gewartet du, mein Mami-Herz immer in den Arm, Joel, und meine Arbeitsagogin in mir, nein, lass rennen, warte ab und so. Und ja, und dann ist dann der Moment gekommen, wo er sicher 20 Minuten später unter wirklich Tränen und immer den Kopf hat geschüttelt. Ich bin dann schon einmal zu ihm in die Arme und habe gesagt, was ist nochmal los? Lass doch endlich raus, was willst du mir sagen? Ich will dir doch nochmal helfen. Und dann hat er wirklich gesagt, Mom, ich kann nicht, ich schäme mich so. Und hat dann gesagt, eben, dass er Koks, seit 7 Jahren Kokain konsumiert. Und ich bin so einerseits ruhig gewesen, andererseits innerlich eine andere Frisur bekommen, aber gleich äußerlich bin ich ruhig geblieben in dem Moment. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, Joel, jetzt ist es das. Dann bin ich aufgestanden, wie von wirklich getrieben, wie von so einem heiligen Zorn ist über mich gekommen. Ich stehe auf, wie fremd gesteuert, und dann habe ich auf den Holztisch runtergepratscht. Und ich bin selber ein bisschen erklüpft. Weil das ist nicht meine Art, wie einfach gesagt. Und jetzt ist es das, es ist am Licht, und im Namen von Jesus Christus bist du jetzt einfach befreit. Das hat kein Anrecht mehr jetzt, dass das dich darf so plagen. Und dann habe ich gesagt, Joel, hast du einen Plan für dein Leben? Und er hat gesagt, nein, Mom, ich habe keinen Plan. Er war 25 dann. Und ich habe gesagt, aber Jesus hat einen Plan. Und dann hat er wieder angefangen zu rennen, zu dem Wasser, und hat dann hinterher, ein halbes Jahr später, habe ich erst erfahren, dass er am Vorabend, während einem Koksrausch, wie so quasi aus seinem Körper raus ist und sich von oben runter hat gesehen, am Linie ziehen. Und wie er dann so Gott ist begegnet. Jesus ist, er hat gesagt, ja, wie Jesus ganz nach bei mir gespürt. Ich bin zwar nicht sicher, war es Gott gewesen, aber eine Liebe habe ich gern gespürt. Und dann habe ich eine Stimme zu ihm gesagt, Joel, schau mal, was du da machst. Das ist nicht der Plan. Ich habe einen anderen Plan für dein Leben. Und ich komme am nächsten Tag mit dieser Frage, oder? Ja, und das ist dann so der der Durchbruch gsi für sein Leben, wo er hat komplett 180 Grad Kehrtwende gemacht und einfach aufgeräumt hat, gell? Ich habe ihm dann gesagt, ich helfe dir, du brauchst wie ein Coaching, ich kenne jemanden, sollte ich anmelden oder willst du? Und er hat gesagt, das mache ich. Und dann habe ich gesagt, schau, und jetzt morgen tust du deine Schulden, du tust mal alle Couverts auf, du tust mal alles auf den Tisch ausbreiten und dann, ich helfe dir. Und ich kenne jemanden, der mir auch ein bisschen Rat gegeben hat, wie man das machen kann, Schuldensanierung. Oder mit dem Chef eben. Ich habe gesagt, Joel, dein Chef kündet dir, wenn du nicht bis nächsten Montag wieder gehst, arbeiten. Und dann hat mir eben auch noch angerufen am Tag vorher und gesagt, Joel ist wieder nicht gekommen. Wenn er jetzt nicht kommt, jetzt ist definitiv alles heute um. Und dann habe ich gesagt, jetzt musst du mit dem Chef reden, sonst verlierst du deinen Job. Soll ich mit dir kommen oder willst du selber gehen? Und er hat gesagt, komm mit, aber ich rede. Und ich habe gesagt, ich bleibe hier im Background als wie ein Anker. Ja, und von dann an ist es rasant gegangen. Immer gestaunt.
Peter, wie hast du die Drogenenthüllung vom Joel erlebt?
Also ich habe es als sehr schwierig, die ganze Phase als sehr schwierig erlebt. Eben, weil für mich ist es schwer gewesen, zum einerseits zuschauen, eben, weil ich bin ja nicht der Vater. Also bist dort drin, du siehst, wie ein junger Mensch ja, wirklich kaputt geht an dem ganzen Zeugs. Und dann hörst du nachher plötzlich, was ist, oder? Dann wird da vieles klar. Ja, logisch. Dann funktioniert es nicht mit dem Arbeiten, dann funktioniert es nicht mit den Finanzen. Mhm. Ganz klar. Das ist also, ja, ich habe es nicht ganz so dramatisch vielleicht wie du erlebt, aber ich habe gefunden, ja, nur wenn man es anschaut, oder? Dann kann auch etwas verändert werden, oder? Das ist schon cool gewesen. Also eben dort mit dem Zetti, das ist ganz eine starke Sache gewesen, wenn er konsequent gewesen ist einerseits, oder? Nicht einfach schleifen lassen, hätte nicht einfach einen Sozialarbeiter, der sagt, ja, wenn du da bist, bist du da, dann ist gut und so weiter, sondern er hat gesagt, hey, du hast einen Vertrag mit mir.
Der wird krampfen.
Und der wird krampfen. Der wird geschafft. Und die haben wirklich müssen krampfen auch, oder? Das ist eine harte Büze oder so. Und wenn du dich nicht abmeldest, dann sage ich dir das vielleicht einmal. Und ich glaube, wenn nicht Gott dem Zetti ganz klar gesagt hätte, hey, ich will, dass der noch da bleibt, ich glaube, hätte er aber schon länger wahrscheinlich gekündigt oder so.
Also, glaub, das hätte er schon ja nicht gewusst gehabt, denn das war nämlich nachher das andere gewesen, der Next Step, wo Gott ihm wieder klar hat, ins Gewissen geredet, wo wir im Gespräch waren am nächsten Tag beim Zetti. Hat er ihm gesagt, ich muss dir das gestehen, dass ich Kokain konsumiere. Und er, der Zetti ist dort gehockt, keine Mimik. Wirklich, ich dachte, Achtung jetzt, was passiert euch jetzt da? Und er hat er gesagt, Schöcku, so hat er ihm gesagt, oder?
Das ist der Spitzname vom Joel.
Ja, Schöcku. Ich sage dir jetzt eins, wirklich in einem Ton. Hier und jetzt würde ich dir sofort kündigen. Das geht nicht, Substanz auf dem Bau. Da bin ich verantwortlich, wenn etwas passieren würde. Du weißt es gewusst. Und das geht gar nicht. Aber ich sage dir jetzt eins, wo mir Gott dann, wo du auf dem Stuhl bist gehockt, wo du jetzt hockst, hat gesagt, ich soll dich anstellen, weil er einen Plan hat. Dann gehört das wieder.
Es tritt mir also den Plan.
Weil er einen Plan hat, tue ich dich jetzt nicht entlang. Jeden anderen würde ich es können. Aber Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und jetzt gehst du hey, nimmst 2 Wochen Ferien, räumst dein Leben auf, gehst deine Rechnungen sortieren, schaust mit dem Peter, egal, wirklich so klar wie ein Vater, klar relegiert. Du hast gesagt, wirklich, und ich bete für dich, dass du jetzt wirklich den Rang darfst finden. Das ist extrem eindrücklich. Mhm.
Wir müssen nochmal zurück auf den Heilungsprozess von Joel. Also, so, der Milestone, der Turning Point, der Moment am Küchentisch, das ist ja das eine. Aber nachher Entzugserscheinungen oder was ist da noch alles für ein Krampf gewesen nachher?
Er selber hat dann in dieser Zeit hat er auch angefangen, mit seinem Bruder, mit dem Kai, in unsere Gemeinde zu gehen, ins ICF zu erscheinen. Und ich habe ihm ja dann noch gesagt, gang weiter und bete weiter, dass Gott mit dir ist. Und er hat dann so gerannt und gesagt, Gott gehört mir ja nicht, ich bete schon so lange. Und ich habe gesagt, du musst dir vorstellen, es ist ein Riesenkampf um deine Seele. In der unsichtbaren Welt, das glaube ich halt, gell. Und der Joel ist eine Woche später, glaube ich, ist er in Mitte Gottesdienst. Und dann haben sie so eine Worship Night angesagt, noch eine Woche später. Und dann hat er dann, seinem Bruder gesagt, ich möchte mitkommen. Und was ich dann erlebt habe, war, als sie heimgekommen sind, sie in der Schule ist gerade in sein Zimmer gegangen. Und ich war in meinem Schlafzimmer, in unserem Schlafzimmer gewesen, ich weiss es noch so gut. Der Kai tut so die Tür auf und sagt so, Mom, es ist etwas es ist etwas passiert heute Abend mit dem Joel. Und ich habe gerade einen Adrenalinschock und bin aufgekommen und gesagt,
rückvolle Drogen.
Ja, oder ich dachte, ein Unfall oder etwas Schlimmes ja. Und sagen, was ist passiert? Und dann hat er gesagt, gelacht, und gesagt, Mom, der Joel hat heute sein Leben Jesus übergeben. Und ich da. Ich bin aus dem Zimmer rausgesprungen, in Joels Zimmer, klopft, aufgetan, gar nicht gewartet. Und der Joel ist jetzt, weißt du, so auf dem Bett, auf dem Rücken gelegen. Ich habe gerade einen Flug auf sein Bett genommen. Und habe einfach gejubelt und habe gesagt, Joel, und du erzählst nichts. Du kommst heim und gehst in dein Zimmer. Was ist passiert? Und dann hat er dann einfach erzählt. Er sei einfach dort so berührt worden, wieder von Gottes Liebe. Und er sei dann mit dem Kai so auf die Emporen rauf ja. Und haben zwei Stunden lang miteinander geredet und gebetet und gerannt. Wirklich ganz intensive Zeit gehabt, wo er gewusst hat, jetzt muss ich mein Leben klar Gott übergeben. Und der Joel selber hat erzählt, er hat von dem Moment an, wo er sein Leben Gott hat, ganz übergeben. Wie schon noch ein bisschen, weisst, körperliche Entzüge gehabt, aber er hat ganz bewusst sich dagegen entschieden, wieder irgendetwas zu nehmen. Er hat zwar noch ein bisschen geraucht, aber Zigaretten, weisst aber er hat gewusst, es wird ihm Gott eines Tages so nehmen. Und das ist dann später auch mal gekommen, gell? Vielleicht ein Jahr, zwei später. Aber in dem Moment, er hat so eine 180-Grad-Wende gemacht. Mhm. Er hat kein Verlangen mehr nach Koks gehabt, kein Verlangen mehr nach Cannabis, nach nichts. Das ist wirklich unvorstellbar.
Aber das ist nicht normal.
Das ist für mich übernatürlich, weißt? Das ist, er hat ja auch wie eine rechte Konsequenz können entwickeln. Er hat dann, wir sagen ja oft auch, dass drogenabhängige Menschen vom einen extrem ins andere können. Und der Joel hat dann sehr stark trainiert. Er hat ein Natural Bodybuilding gemacht. Und dann hat er dann seine Kraft und alles in das hineingegeben. Er ist zum Teil 6-7 Mal pro Woche trainieren. Also das heisst, manchmal 2 Mal pro Tag. Und dann hat das wirklich, der hat 0 Gramm Fett und weiss ich wie viele Muskeln gehabt. Aber einfach sehr konsequent war er. Und das, für das bewundere ich ihn, einfach, dass er so konsequent kann sein, wenn er etwas will, zieht er es durch. Und das ist wirklich, er sagt, mit Gottes Hilfe, das hat er sonst nicht geschafft.
Aber gleich, es ist wahrscheinlich gleich auch noch, wenn du sagst, wenn er ins Fitness geht, wie ein Ersatz.
Ja.
Ein Ersatz ja. Gefunden. Ja.
Richtig. Einer, der nicht so schädlich Punkt, ist, gell?
Ja, ja.
Ja, das andere, gell? Ja. 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 Ja, das stimmt, ja.
Also man redet ja oft wirklich von einer, fast wie einer Suchtverlagerung, oder?
Ja.
Wo auch kann stattfinden.
Eine Reservesucht.
Ja, einfach etwas, wo man muss ausfüllen. Also ich glaube, dass wir Menschen ja grundsätzlich so ticken, oder? Wenn wir in einem Gebiet ganz stark herausgefordert sind oder Schwierigkeiten haben, oder? Dass man entweder erlebt man dem, oder wir tut wie ein bisschen umlagern, oder? Also bei mir ist es dort zum Schaffen gewesen, oder? Mhm. Ich habe einfach noch ein bisschen mehr geschafft, oder? Und das ist ja auch ein Suchtverhalten, oder? Also, was es gibt.
Mhm.
Aber für mich schon sehr eindrücklich da gewesen, eben zu sehen, wie ernsthaft, weißt du, wie ernsthaft das dran angegangen ist. Also, ich glaube, es ist schon etwas gewesen. Es ist ihm sehr bewusst gewesen, hey, ich habe so vieles probiert, und auch mit eigener Kraft, oder? Und das hat nicht verhebt. Und zu verstehen, dass Gott sich ihm zuwendet, in dem Ganzen innen, oder? Sich ihm zuwenden und sagt, hey, schau, da ist meine Hand. Mit, sagt das Umfeld und was auch immer alles dazukommt, oder? Und das dann zu ergreifen, die Entscheidung, wo aus meiner Sicht Gott sehr ernst genommen hat und der Joel sehr ernst gemeint hat, oder? Das ist für mich, ich habe gesagt, schau, Joel, wenn ich sehe, wo du heute bist, dann ist das für mich einfach eine Offenbarung, wie Gottes Liebe in unserem Leben hinein möchte. Zum Zug kommen, oder? Ja.
Er wohnt ja in den USA, ist geheiratet und hat selber 2 Kinder.
Ja.
Wie stolz ist man da als Mami, wenn man jetzt sieht, hui, durch all die schweren Zeiten durch, jetzt ist es gut.
Mhm.
Wie ist das?
Ich finde eben stolz, so ein Wort, das ich ein bisschen Mühe habe damit, weil es für mich, wie ich es gelernt habe, fast ein bisschen wie überheblich.
Dann sagen wir Dankbarkeit.
Ja, das dann ganz, ganz gut. Ja, Ja, was willst du so sagen? Das ist das Gebet, die Gebetserhörung von jeder Mutter, also wo ihr Kind in den Drogen ist, dass du all die Gebete, die du jahrelang auf den Knien zu Gott gebracht hast, unter Tränen, unter Flehen und immer wieder hoffen, dass da nichts Schlimmes passiert, dass das darf passieren, dass das übersteigt manchmal deine frühesten Erwartungen, oder? Das ist für mich, das gibt dir für einen vor Dankbarkeit und ja, und auch zu sehen, was wir haben durchgemacht als Familie, die Zeit, wo ich allein war, wo ich so manchmal sicher falsch gemacht habe, wo ich überfordert war, weisst du? Das ist so ein Gnadengeschenk, wo ich einfach Gott so dankbar bin, dass er das hat in die richtigen Wege geführt. Das braucht ja auch die Entscheidung von jedem einzelnen Menschen. Das hat ihm schon als seine Entscheidung gebraucht. Und Gott geht den Menschen nach, da bin ich überzeugt. Oder? Und ich glaube auch, so ein Gebet von einer Mutter oder all die Gebete, dass die auch Kraft haben und die werden gehört. Oder? Und wenn es dann passiert, also egal, wie der Kevin der Älteste ist ja dann erst ein Jahr später zum Glauben gekommen, als er ihm schon sein Leben hat gesehen. Und er mal nach 3 Monaten im Joel gesagt hat, Jöko, was ist mit dir passiert? Deine Augen leuchten so. Und der Joel so, ja, mein Leben an Jesus übergeben vor 3 Monaten. Weißt du, so cool und so easy. Einfach eindrücklich, wirklich sehr eindrücklich.
Also das Gebet ist eins. Was können Eltern sonst noch machen, die vielleicht jetzt gerade in einer ähnlichen Situation sind, herausgefordert, Kinder so ein bisschen an den Drogen am Umschnuppern sind, ab der Rolle gehen. Was können Eltern sonst noch machen?
Ich denke, wichtig ist, dass man offen miteinander kommuniziert, dass man das Vertrauen gegenüber einem Kind oder einem Teenie nicht verliert und dass man ihm immer sagt, du kannst mit allem zu mir kommen. Das habe ich auch immer gemacht, aber sie wollen ja nicht zu einem kommen. Denn, weil Mom, du hast sowieso keine Ahnung, weißt, ich habe es schon im Griff. Ich habe immer wieder gehört, oder? Aber ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, das Herz offen behalten, mit Gott immer wieder darüber reden und ja, einfach dem Sohn oder der Tochter das daheim sagen, es ist gut, du hast hier ein daheim, aber auf der anderen Seite auch, wie eben wir es erlebt haben, wenn du merkst, du baust ein Gefängnis, wenn du nicht konsequent jetzt bist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Regeln aufstellt, dass man konsequent ist und vorher, bevor man die Regeln aufstellt, sich auch überlegen, was für Regeln will ich denn überhaupt aufstellen, oder? Da kannst du nicht sagen, ja, wenn du jetzt am Wochenende kiffst, ist das nächste Wochenende nicht mehr Ausgang. Wie realistische Regeln können aufstellen.
Und wahrscheinlich auch fragen, bin ich dann hart genug, um es durchzuziehen?
Und kann ich überhaupt nicht meinen, sie werden ja irgendwie älter. Und ich habe auch viel gefragt, hey, was würdest du jetzt in meiner Situation machen, wenn ich die Tochter wäre und du mein Vater? Weißt du, vielleicht auch aus der Vogelperspektive mal sagen, hey, schau mal, ich bin überfordert. Was würdest du mir jetzt erraten als deine Mutter? So Sachen immer wieder. Das ist mega schwierig, einen Rat wie zu geben, oder? Dass jedes Kind ist unterschiedlich, jede Situation, wie sie mit den Kollegen in welchen Kreisen. Weil sie immer kein offenes Haus. Ich habe gesagt, bring deine Freunde heim. Die sind ja viele Leute am Tisch gehabt, viele Kinder am Tisch gehabt. Und das haben sie auch gewusst, sie dürfen immer wieder zu uns kommen, heimkommen, erzählen. Aber wie gesagt, ob sie es dann wollen, ist eine andere Frage.
Wie behalten wir dann den Draht zu den Kindern? Also das ist auch so ein, auch so ein Punkt, wo ich mich ja selber frage mit meinen Kindern. Wie bleibt man da keep in touch? Wie bleibt man da dran? Vielleicht auch deine Beobachtungen noch.
Also mir sind meine Eltern immer ein Vorbild gewesen. Ich habe eine Schwester, die sehr früh mit 14 heroinabhängig geworden ist. Und meine Eltern sind einerseits konsequent gewesen, was Drogen anbelangt, so gerade im Haus. Meine Schwester ist sehr früh ausgezogen. Aber meine Eltern haben immer, immer gesagt, du bist unsere Tochter. Mhm. Also die Liebe, glaub, zu den Kindern, nicht bloß gesagt, sondern gelebt, ich glaube, das ist eine Grundbasis, oder? Ohne das geht nicht. Jessica hat, unsere Schwiegertochter hat ja gerade das erzählt, jemandem hat gesagt, die Liebe, die auch Fehler zudeckt, oder? Nach dem neuen, nach dem Epheserbrief. Fehler zudeckt, oder? Und ich glaube nicht, dass ja die Liebe, meine Liebe, kann Fehler von anderen ungeschehen machen. Aber zudeckt, oder? Wie ich kann sagen, trotzdem bist du mein Kind. Das ist für mich Grundvoraussetzung. Und dort draus raus nachher, oder? Überlegen, ja, wo sind Grenzen? Also, ich hab das bewundert, oder? Wo Franziska das, wie sie das gelebt hat, zu sagen, hey, es geht einfach bis dahin. Aber eben im Wissen, dem muss ich auch konsequent sein, oder? Weil also, alles andere ist.
Ich finde es extrem schwierig, der Mix aus Böse, Schuss vor der Bug und Kind. Heilieben. Also, ja. Oder einfach so Liebe noch nicht. Ja. Oder? Das finde ich noch ein schwieriger Teil.
Also, die Balance zu behalten ist Schwierigkeit. Ja. Oder? Ich glaube, Liebe grundsätzlich ist ja nicht so schwierig. Oder? Liebe ist ja nicht so schwierig. Also, ich habe mit Gili auch, so beim Jüngsten, wo man mal eine schwierige Phase hatte, habe ich mir gesagt: Schau, wenn du so willst leben, dann ist das deine Entscheidung. Wenn du willst zu Bern unter einem Brückli übernachten, dann mach das. Ich bringe dir sogar noch ein warmes Kaffee. Oder eine Wollidecke. Aber ich finanziere den Lebensstil nicht. Oder? Aber du wirst immer können zurückkommen. Oder? Das nicht Türen zuschließen, ich glaube, das ist das Schlimmste. Oder? Und das ist die Gefahr, glaube ich, dass wenn man in schwierigen Situationen ist, dass man Sachen sagt, die man gar nicht meint.
Ja, klar, du wirst so viel verletzt halt auch. Ja. Ich meine, was der Joel mir eins hat angelogen, dass sind so viele Verletzungen passiert. Und wenn ich Gott nicht hatte, wo ich immer wieder hätte können gehen, Vergebung, ich sage, ich will dem Joel vergeben, ich vergebe ihm, ich will nicht, aber ich vergebe ihm, wie sein Vater uns steht. Vergib uns unsere Schuld auch, wie auch ich oder wir vergeben und nicht möchten vergeben. Wir vergeben, und das ist auch etwas, was ich immer wieder bewusst habe gemacht, und das macht etwas in deinem Herz. Das setzt etwas frei, eben Liebe. Ja. Und, oder du kannst dann auch verbittern, immer wie mehr, und all die Verletzungen und auch gegenüber den anderen Kindern. Aber wie einfach das Wissen, Gott ist in über allem, hat er Kontrolle. Und ich habe einfach nur das zu tun, dass ich zu ihm gehe und ihm sage, du siehst das Kind und ich weiss, du willst das Beste für ihn und auch für mich. Und gib mir Kraft für Fritz und tu das Joel oder das Kind bewahren. Ich glaube, eben das Gebet und die Liebe, das ist für mich so das gsi, wo mich durchgedreht hat.
Schönes Bild, die Tür nicht zuschlitzen. Das gefällt mir. Franziska, Peter, danke vielmals, haben wir in euer Leben dürfen nie schauen. Alles Gute, merci vielmals.
Danke vielmals, Wolf.
Merci. Und auch euch merci fürs Dabeisein bei diesem Podcast. Wenn er euch gefallen hat, dann sagt es weiter. Vielleicht könnt ihr auch noch andere Personen davon profitieren. Wir freuen uns auch über Unterstützung in RF Medien, wo der Podcast produziert, lebt von Spenden. Jeder Batzen hilft, dass wir solche Podcasts und noch viel mehr auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am ringsten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals. Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf rfmedien.ch/podcasts.